Einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Herzlich willkommen. Das war mein Gebet der Woche. Rede zu mir, mein Vater. Dass Jesus Christus, unser Vater, unser Retter, heute wirklich zu dir und zu mir redet durch das Wort. Dass wir stille werden und dass wir dieses Wort, was wir hören, was wir in der Bibel lesen, als sein Wort wirklich sehen. Habt ihr euch schon jemals gefragt, also das habe ich mich öfters mal gefragt, wenn ich so die Bibel lese, wie hat Jesus wohl ausgesehen? Also so als Mensch, wie sah er aus? Hat er lange Haare gehabt, mehr so kurze vielleicht? Waren die sehr dunkel, lockig, glänzend oder ja irgendwie mit Bart? Mit wenig, mit viel, richtig lang, richtig wuschig, dass man da so richtig was machen konnte. Wie sah Jesus wohl aus? Ich habe mich das immer gefragt. Ich denke, jeder hatte schon mal so den Gedanken, wenn er über Jesus liest und wie Jesus so unterwegs ist, was er so macht. Wie sah er wohl aus? Ich bin so ein Mensch, ich stelle mir sehr, sehr viel vor. Also wenn ich mir Jesus vorstelle, dann habe ich sofort irgendwelche Bilder da. Ich habe nicht einfach schwarze Wand, sondern ich habe, glaube ich, eine gute Fantasie, was das angeht. Und ich glaube, jeder von uns hat das schon mal sich gefragt. Ich glaube, wenn man dir eine Aufgabe geben würde, hier ist ein Blatt, mal mal Jesus, wie hast du ihn vorgestellt? Also so als Mann, als Mensch, der unterwegs war. Dann würde dieses Bild wahrscheinlich viel über deine Beziehung mit Jesus sagen, wie du ihn siehst. Also stell dir mal dieses Bild vor, zum Beispiel. So, ich mochte früher dieses Bild sehr. Weil Jesus war für mich wirklich eine Zeit lang und jetzt immer noch. Aber so manchmal ist das ja mehr, manchmal weniger wie ein Lehrer. Er sitzt, ein weiser, weiser Lehrer. Und alle drumherum, er sammelt sie und dann die lechzen nach seinem Wort. Ja, also wenn man so sieht, denkt man, ah, der hat eine Beziehung, der ist wahrscheinlich, so stellt er ihn vor, Jesus ist für ihn wie ein Lehrer. Er vertraut ihm. Vielleicht hat jemand so ein Bild. Jesus ist ganz oben, er ist in den Himmel, er herrscht über alles. Ja, das sagt auch etwas über deine Beziehung, über Jesus. Aber vielleicht stellst du Jesus so vor, wie manche so die griechischen Götter vorgestellt haben. Jesus mit dem zornigen Blitzpfeil, ein böser oder ein zorniger Gott, wo du denkst, Jesus straft immer. Vielleicht hast du so eine Beziehung zu ihm und dann hast du so ein Bild im Kopf über ihn. Das sagt sehr viel über dich und die Beziehung aus. Ich wünsche mir sehr, dass meine Kinder immer dieses Bild haben. Dass sie zu Jesus so ganz nah kommen dürfen, so Nase zu Nase. Und ja, dass sie so eine ganz innige Beziehung zu ihm haben. Das ist so mein größtes und bestes Bild sozusagen, wie meine Kinder Jesus vorstellen dürfen. Die dürfen ihm vertrauen. Das sagt sehr viel über die Beziehung aus, wie ich zu Jesus stehe. Oder das hier, das gefällt mir auch sehr, wo man einfach Jesus umarmt, in seine Arme rennt und sagt, hier bin ich, endlich sehe ich dich. Wenn jemand so ein Bild zeichnet, ich denke, es sagt sehr viel darüber aus, wie du mit Jesus stehst, wie du und was für eine Beziehung du zu Jesus hast. Mal einfach ab und zu so ein Bild im Kopf und du wirst merken, wie du zu Jesus stehst gerade. So hat Jesus ein Interesse auch, dass es in deinem Bild kein Zerrbild entsteht, sondern ein treffendes Bild. Dass du Jesus wirklich richtig siehst, so wie er in der Bibel auch ist. Denn welches Bild der Mensch von Gott hat, das entscheidet es über seine Beziehung zu ihm. Und ist das Gottesbild falsch und irreführend, so kann die Beziehung ja auch gar nicht so richtig sein. Wenn wir Gott nicht erkennen, sondern verkennen, dann können es wirklich starke Folgen auf unsere Beziehung zu ihm haben. Dann vertrauen wir vielleicht ihm gar nicht. Dann verstecken wir uns oft vor ihm vielleicht und wollen gar nicht mit ihm reden über manche Dinge in unserem Leben. Wir werden Jesus heute, und das ist mein Gebet, besser kennenlernen. Wir werden uns anschauen, was in der Bibel Jesus über sich berichtet. Denn das ist wichtig, nicht was jemand so sagt, sondern was Jesus über sich selber berichtet. Wie können wir Jesus begegnen und warum gab es so heftige Reaktionen auf Jesus? Warum hat er so eine riesige, heftige Reaktion oft ausgelöst und immer noch auslöst? Über diese Sätze kann man eine Predigt machen. eine Bibelstundenreihe. Da schaue ich André an. Zum Beispiel, es gibt 7 Worte in der Bibel, die fangen mit Ich bin an. Ja, Jesus, wer bist du? Wie ist wohl Jesus? Jesus sagt selber, ich bin. Also das ist ja dann ganz einfach. Wenn du wissen willst, wie Jesus ist, mach die Bibel auf, such nach den Worten, wo Jesus sagt, hör mal, ich möchte mich vorstellen, ich bin, und dann kommt's. Einfacher geht's gar nicht. 7-mal stellt sich Jesus im Johannesevangelium mit diesen Worten vor. Um uns ein besseres Bild, ein klares Bild von sich zu geben, kein Zerrbild, sondern ein richtiges Bild. Er sagt zum Beispiel, ich bin das Brot des Lebens, ich bin der gute Hirte, ich bin das Licht der Welt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin die Tür, ich bin der Weinstock, ich bin die Auferstehung und das Leben. Heute wollen wir uns die erste Aussage anschauen. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Was bedeutet denn für dich und für mich, wenn Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens? Und warum ist diese Botschaft so hart, dass sich damals viele Menschen, nachdem Jesus das gesagt hat, abgewandt haben und gesagt haben, mit ihm will ich nichts zu tun haben? Warum wollten sie Jesus nach dieser Aussage, ich bin das Brot des Lebens, töten? Eine heftige Reaktion. Brot ist doch was Gutes, es ist doch was Leckeres. Es ist warm, es ist schön, es ist nahrhaft. Warum wollen sie ihn nach so einer Aussage töten? Naja, vielleicht haben die Menschen gedacht, naja, Brot, zu viele Kohlenhydrate, die sind nicht gut, Jesus ist nicht gesund. Nein, ich glaube nicht, dass es darum ging. Wir schauen uns Johannesevangelium an, Kapitel 6. Ich werde das zeigen, aber du darfst gerne deine Bibel öffnen, du darfst gerne deine App öffnen und du kannst gerne da reinschauen. Viele denken, oh, wenn ich im Gottesdienst mit dem Handy sitze und da die App aufmache, werden viele denken, ich schreibe da gerade was. Nein, mach das ruhig, mach das und schau rein. Im Kontext sehen wir, dass tausende Menschen bei Jesus sind und er macht Wunder. Er sorgt, dass alle satt werden und das mit 5 Broten und 2 Fischen. Und das Faszinierende ist, ja, dass die Menschen fasziniert sind. Sie sind begeistert von so einem Jesus. Sie sagen, wow, Gott tut Wunder. Ist ja unglaublich. Oder er tut Wunder, sagen wir so. Das ist jemand, der etwas tut, was gar nicht davor gab. Und das ist übrigens unser, und also meiner und deiner, das ist der erste Zugang zu Gott. Wir haben ein Problem, in diesem Fall war es Hunger bei den Menschen. Und er tut ein Wunder und löst das Problem. Und wir sind glücklich. So fangen wir immer an mit Jesus. So fangen wir immer mit Jesus an, unseren Weg zu gehen, an ihn zu glauben. Wir kommen zu Gott mit einem Problem. Ich weiß nicht, wie du zu Gott kamst. Wir kommen mit unseren Krankheiten. Wir kommen mit seelischen Sorgen. Wir kommen mit kaputtem Leben. Wir sind arbeitslos. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Wir haben keinen Sinn im Leben. Nichts macht einen glücklich. Und wir kommen zum ersten Mal zu Jesus und sagen, Jesus, ich habe gehört, du kannst etwas machen in meinem Leben. Jesus Problem, Jesus Gebet, Jesus tut Wunder. Er löst dein Problem. Und das macht er gerne. Und ich denke, viele, die hier sitzen, die können sagen, ja, ich kam zu Jesus, als ich zu Jesus zum ersten Mal kam, dann löste er mein Problem. Und das war das größte Problem. Er nahm die Sünde weg. Er machte mich heil. Er machte mich gerecht. Problem, Gebet, Wunder. Und das war auch damals so. Sie haben Hunger und er tut Wunder. Und zieht sich dann zurück. Und die sind wie Paparazzis. Die laufen ihm hinterher und suchen, suchen und ja, kein Wunder, sie finden ihn. So kommen sie zu ihm und sagen, Jesus, das war unbeschreiblich, was du gemacht hast. Das war so klasse, das war so toll. Wir haben aber noch ein Problem. Wir haben immer noch Hunger. Ist ja schon morgen, die Nacht ist um. Ja, Magen knurrt. Jesus, Problem. Ach ja, übrigens, Jesus, nicht nur das, der hat ein undichtes Dach. Kannst du das auch lösen? Jesus, er hat da eine Kutsche gekauft und ja, Kredit muss abbezahlt werden. Kannst du das auch irgendwie klären? Du kannst doch, du machst doch Wunder. Jesus, wir haben so viele Probleme und du bist, glaube ich, der Wunder machen kann. Und Jesus sieht die Menge an, er sieht sie alle mit ihren allen Problemen, denn die sind nicht doof, die sind nicht dumm, die wissen, Jesus kann Brot geben, also kann er auch vieles andere geben. Ganz klar. Und Jesus sagt zu ihnen, ich weiß, weshalb ihr mich sucht, doch nur, weil ihr von mir Brot bekommen habt und satt geworden seid. Nicht, weil ihr verstanden hättet, was diese Wunder bedeuten. Jesus hatte nichts dagegen, Probleme zu lösen. Überhaupt nicht. In Markus 10, 45 steht, dass er gekommen ist, zu retten, aber auch zu dienen. Und er hat sein Leben lang gedient. Im Johannesevangelium steht sogar, würde man alle Wunder aufschreiben, dann könnte man die damaligen Bücher gar nicht füllen. Das könnte gar nicht sein. So viel hat er getan. An jeder Ecke hat er was gemacht. Also Jesus hatte überhaupt kein Problem, Wunder zu tun und Menschen zu helfen. Aber hier möchte Jesus, dass die Menge etwas begreift. Und er möchte, dass du heute durch diese Geschichte auch was begreifst. Sie suchen ein Problemlöse-Gott, wie bei einem Automaten. Ganz klar, ich schmeiße etwas oben rein und unten muss die Lösung kommen. Und Jesus sagt, wenn ihr mir so begegnen möchtet, verpasst ihr eigentlich das, was ich eigentlich für euer Leben tun möchte. Schaut mal, was wir gerne hätten, nach was wir Hunger haben und was unser innerer Mangel oder unser innerer Mangel stillen können. Also ich beschreibe mal jetzt mich. Nicht chronologisch, also nicht wie es eigentlich ist, sondern einfach jetzt wir. Ich als Mann habe irgendwann gesagt, naja, ich würde gerne eine Frau haben. Also Familie, Frau, ich habe eine Frau gefunden. So, schön, jetzt habe ich weitergedacht, was will ich denn noch im Leben haben? Ja, Kinder. Gut, Kinder sind gut, Kinder sind schön. Okay, jobmäßig, ja, Job wäre auch gut. Job, Karriere. Ja, okay. Geld ist auch nicht verkehrt. Geld ist gut, das kann mich ein bisschen glücklich machen, ja. Okay. Gesundheit, Sport, ja, müsste ein bisschen mehr tun, aber ja, das ist gut. Und so hat jeder so manche Sachen. Einmal Urlaub fahren im Jahr, ja, auch sehr gut. Schöne Gemeinde. Ich möchte in die Gemeinde kommen und ich möchte einfach Freude an der Gemeinde haben. Ich möchte einfach gerne in die Gemeinde kommen, ohne dass Probleme da sind, noch irgendwas. Ich möchte gerne hier sein. Das sind so Wünsche, die wir immer haben und mehr, jeder von uns. Jeder von uns hat im Leben irgendwas, wo er sagt, ich glaube, das kann mich glücklich machen. Ich glaube, das kann irgendwie so manche Hungersdinge in meinem Leben füllen. Und das sind alle Dinge, nach was wir uns sehnen und die wir haben möchten. Und unter dem Strich sind das sehr, sehr gute Sachen. Und die haben Platz in unserem Leben. Und sie müssen vielleicht auch sein. Und Jesus sagt, diese Dinge, die ihr sucht, die kann ich euch auch geben. Die möchte ich euch auch geben. Aber langfristig dein Leben und dein Hunger damit zu füllen und dich zu sättigen, das können diese Dinge nicht. Du wirst immer etwas wollen, immer mehr und mehr. Einerseits nicht das Verkehrte. Es ist ja nicht so, dass du einfach zu Hause sitzen sollst und sagen sollst, ja, das war's, ich möchte nie mehr in meinem Leben was haben. Aber Jesus sagt, füllen werden dich diese Dinge nicht im Leben. Die Folge dieser Dinge ist, dass du irgendwann am Ende des Tages doch mit dir selber alleine bist. Am Ende des Tages können diese Dinge dich nicht stillen, dich nicht satt machen. Das sind einfach nicht die Sachen. Sie machen einen glücklich für eine Zeit, für eine lange Zeit, aber langfristig sättigen sie uns nicht. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Am Ende des Tages, wie ich schon gesagt habe, bist du mit dir alleine. Und vielleicht ist das auch gar nicht so schön mit dir alleine. Da kommen Sachen hoch wie Ängste, Mangel, Süchte. Und wir sagen, oh, ich kann das nicht ertragen. Ich muss mit irgendwas mich beschäftigen, damit ich einfach das vergesse. Damit ich einfach nicht daran denke. Und Jesus sagt, du suchst nach diesen äußeren Dingen, die kann ich dir auch gerne geben. Aber satt werden sie dich nicht machen. Und dann sagt er in Vers 27, bemüht euch doch nicht nur um das vergängliche Brot, das ihr zum täglichen Leben braucht. Jesus sagt, da gibt es noch mehr. Ich will das gar nicht ausklammern, dass du auch vieles möchtest. Dass du Freude an Kleinigkeiten haben möchtest. Kein Problem. Aber darum geht es ja auch gar nicht in deinem Leben. Da gibt es etwas, wo du immer noch Hunger haben wirst. Und diese Dinge, wenn du nach denen dich ausstreckst, die sind total falsch. Die werden dich nicht satt machen. Diese Dinge kommen und gehen, sie sind vergänglich. Er sagt, setz alles dafür ein, die Nahrung zu bekommen, die bis ins ewige Leben reicht. Diese wird der Menschensohn euch geben. Und dann sagt er in Vers 35, nee, da sind wir schon zu weit, dann sagt er genau diese Worte, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird niemals wieder Hunger haben. Und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Jesus ist das Brot des Lebens und damit meint er, dass er die Grundnahrungsmittel in deinem Leben ist. Das einzige Geistliche gesehen, das uns am Ende des Tages satt machen wird. Wie gesagt, versteh das nicht falsch. Jesus sagt damit nicht, dass du jetzt nicht arbeiten sollst, keine Familie haben sollst, keine Kinder haben sollst, keine Freude im Leben haben sollst. Nein, darum geht es doch gar nicht. Aber kein Partner, keine Arbeit, keine Freude, kein Urlaub, kein Geld der Welt, keine Hobbys, keine Kirche, keine Gemeinde kann langfristig am Ende des Tages dich satt machen, sondern nur Jesus allein. Und deswegen redet er über eine Dimension, wo nur du und er steht. Er redet über diese Beziehung. Nur ihr beide. Wie gesagt, am Ende des Tages stehst du mit Jesus alleine da. Und entweder macht er dich satt oder du hast immer noch Hunger. Jesus ist in Bethlehem geboren. Wisst ihr, wie diese Stadt übersetzt heißt? Ich wusste, dass du das weißt. Brot des Lebens. Interessant, ne? Brot des Lebens. Man kann das so sehen. Jesus, der das Brot ist, kommt aus der Stadt Brot des Lebens. Das ist so eine unglaubliche Symbolik. Jesus sagt, ich komme aus der Stadt, ich bin das Brot, ich mache euch alle satt. Ich habe genug für alle. Und wenn ich das alles sehe, frage ich mich, Jesus, warum wollen diese Leute dich damals töten? Das ist doch hart. Die Menschen werden wütend, nachdem er das sagt. Und sagen, das ist so hart, die Rede ist so schwarz, so würde man heute sagen, das ist Schwarzbrot, das ist so hart, was er da sagt, wortwörtlich steht es da. Da wollen wir mit dir nichts zu tun haben. Wo ist das Problem? Und dann steht dort, dass viele Jünger weggegangen sind. Sie wollten mit ihm nichts mehr zu tun haben. Sie wollten nicht mehr seine Jünger, seine Schüler sein. Und Jesus schaut sich um, sieht die Zwölf und sagt, so, und was ist mit euch? Er sagt dir das auch heute, was ist mit dir? Willst du jetzt weggehen? Und Petrus, klasse Typ, also mag ich am meisten, wirklich. Er schaut sich um. Ja, ich habe viele Probleme und du kannst sie lösen. Wohin soll ich gehen? Sag mir's. Du bist das Wort. Wohin soll ich gehen, Jesus? Nein, wir wollen nicht weggehen. Wir haben so viel Hunger im Leben, Jesus. Und wenn du das lösen kannst, wir bleiben bei dir. Nur du bist die Antwort. Petrus sagt, nur du bist die Antwort für mein Leben. Du bist die Antwort darauf, wenn ich am Ende des Tages alleine bin. Du bist die Antwort auf meine Sorgen. Du bist die Antwort auf alles, was mich beschäftigt, wonach ich Hunger habe, wonach mein Herz sich sehnt. Du bist die Antwort. Aber warum regen sich die Leute auf? Dazu muss man ganz genau das Hebräische wissen. Ich weiß nicht, ich kann kein Hebräisch, somit nehme ich die Wörterbücher, nehme ich ein paar sehr, sehr schlaue Menschen, die das können. Und wenn man das liest, wenn Jesus hier sagt, ich bin das Brot des Lebens, und wir das auf Hebräisch übersetzen würden, dann würde es heißen, ich bin, der ich bin, das Brot des Lebens. Aha, interessant. Und jetzt versteht ihr schon ein bisschen mehr. Als Mose im Alten Testament Gott fragte, ich gehe jetzt dahin, aber wie heißt du, was soll ich ihnen sagen? Dann sagte Gott, mein Name ist, ich bin, der ich bin. Mit anderen Worten, du kannst mich in Grenzen nicht packen. Ich werde sein, wo ich sein werde. Ich bin souverän, ich bin Gott, ich bin, der ich bin. Und jetzt kommt Jesus und sagt, ich bin, der ich bin, das Brot des Lebens. Und jeder, der das hört, versteht, was Jesus sagt. Jesus steht und sagt, hört mal zu, ich bin Gott. Und jetzt kannst du dir vorstellen, warum das ein bisschen emotional ausläuft, wie so manche richtig wütend werden. Und bis heute ist das so, sobald wir den Namen Jesus in den Mund nehmen, werden die Menschen drumherum ein bisschen emotionaler. Du kannst so ein Experiment machen. Du kannst morgen auf Arbeit gehen und sagen, Leute, ich bin Christ. Wenn viele sagen, super, klasse, ich auch. Dann wirst du sagen, oh, das ist ganz was anderes. Wenn jemand sagt, hey, ich bin Buddhist, mach Yoga zwischendurch, Pilates, dann sagen viele, super, gesund, schön. Dann sagt einander, ich bin Moslem, klasse, sehr interessant, schön. Jetzt stell dich mal hin und sag hier, ich glaube an Jesus Christus, denn er ist Gott. Und schau mal, was plötzlich passiert. Menschen wollen gerne dann mit dir reden vielleicht. Wollen ein bisschen klären, wie du das meinst. Vielleicht ein bisschen diskutieren mit dir. Manche werden weggehen, weil die sagen werden, nein, das ist zu radikal, das ist schon zu heftig. Aber manche werden kommen und sagen, warte mal, du hast davon diesem Jesus gesprochen. Ich möchte ihn auch kennenlernen. Ich möchte auch von ihm mehr erfahren. Ich habe so viele Fragen an ihn. Und wisst ihr, Jesus möchte uns begegnen und uns satt machen und andere auch, die ihn überhaupt nicht kennen und die wir schon lange Christen uns nennen oder Kinder Gottes uns nennen. Wir haben Jesus eingeladen in unser Leben. Aber es gibt viele Menschen auf unserer Arbeit, in der Schule, wo du auch bist, deine Nachbarn, die das noch nicht hatten. Und wenn du sagst, Gott ist mein Versorger, Gott hat meinen Herzschlag wirklich unter Kontrolle, und das meine ich nicht bildhaft, sondern wirklich, er hat mein Leben unter Kontrolle. Und am Ende des Tages, wenn ich alleine bin, merke ich, dass nur Gott mein Leben in der Hand hat. Am Ende des Tages ist nicht entscheidend, was die Menschen von mir denken, sondern ob ich das Kind Gottes bin oder nicht. Das ist schon was ganz anderes. Und Jesus möchte dir heute begegnen, unter vier Augen. Das ist eine Beziehung, von was ich rede. Was mache ich jetzt im Alltag, um diese Perspektive zu behalten? Jesus sagt weiter, 53, 56, wenn ihr den Leib des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Also wenn ihr nicht annimmt, was Jesus am Kreuz getan hat, diese geistliche Bedeutung, an die man sich zum Beispiel am Abendmahl erinnert, denn das ist das Wort, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist und Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Ich glaube, ich bin ein bisschen weiter, aber genau diese Worte meint Jesus, wenn er sagt, ich bin das Brot, ich bin das Wort. Ja, es ist nicht einfach irgendwas in unserem Leben, sondern es ist ein Wort, was wirklich an deine Gefühle, an deine Gedanken gehen möchte. Das ist jetzt so ein bisschen praktisch. Wie mache ich das praktisch, was ich gerade gelesen habe? Es ist ja schön, wenn Jesus sagt, ich bin das Brot, aber wie kann das praktisch in meinem Leben werden? Wie kann ich das in meinem Alltag erleben? Das ist doch das, was du fragst jeden Tag. Jesus, wie kann ich das, was ich lese, genau erleben? Das Volk Israel musste das himmlische Manna jeden Tag sammeln. Ja, ihr wisst, vom Himmel kam das. Jeden Tag neu. Und natürlich gab es da so schlaue Leute, die gesagt haben, ich fahre einfach morgens mit so einem Einkaufswagen aufs Feld, sammle es voll und dann habe ich für 3 Tage Ruhe. Dann muss ich nicht mit der ganzen Menge rausrennen und einzeln dieses Manna jeden Tag aufsammeln. Aber Gott hat es so gemacht, dass dieses leibliche Brot, also dieses Manna, sage ich jetzt mal, dass es am nächsten Tag schlecht wurde. Und so verstand jeder, aha, ich muss wirklich jeden Tag rausgehen, ich muss jeden Tag sammeln und so kann ich mich satt machen. Das macht mich satt. Warum müssten wir jeden Tag das lebendige Brot essen, symbolisch? Warum sollen wir jeden Tag mit Jesus Kontakt haben? Jemand sagte, und ich finde das sehr gut, weil jeden Tag kommen Lügen in unser Kopf und in unser Herz. Lügen über Gott und Lügen über dich selber. Wir sind wie benebelt und Gott sagt jeden Tag, ich werde dich mit Wahrheit speisen. Jeden Tag. Nicht gestern und für die ganze Woche. Jeden Tag komme ich mit meiner Wahrheit und lege sie in dein Herz, in dein Kopf, damit da keine Lügen reinkommen. Und jetzt kommt dieser Vers. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, also Gefühle und Gedanken, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne im Herzen. Also wir brauchen jeden Tag das frische Wort Gottes, um klar zu bleiben in unseren Gedanken und in unseren Gefühlen. Das sagt uns das Wort Gottes. Wenn nicht, wirst du dahin abbiegen, wo du gar nicht willst mit deinem Leben. Wie kannst du jeden Tag dieses neue Brot bekommen und erleben? Das ist eine sehr praktische Frage, finde ich. Und die stelle ich mir jeden Tag neu oder sehr, sehr oft, wenn ich das vergesse. Weil ich will nicht nur lesen und vergessen, ich will ja wirklich das leben. Ich möchte mich damit beschäftigen, ich möchte Zeit damit verbringen. Und frage dich jetzt ganz ehrlich, dich persönlich, werde mal kurz inne. Was hält dich davon ab, täglich aufzutanken mit Gott? Was ist dein Problem? Oder was heißt Problem? Was hindert dich einfach dran? Ist das deine Faulheit? Ist das deine Vergesslichkeit? Was ist das für eine Haltung, die du dahinter hast? Vielleicht sagst du ja ganz echt, ich habe das schon einen Monat nicht gemacht, jetzt anfangen, wie kommt das rüber? Was wird die, der andere sagen? Ist das vielleicht Frust, weil du sagst, meine Güte, es bringt nichts? Wichtig ist, das ist keine religiöse Pflichtübung. Gott möchte und hat den Wunsch, dir zu begegnen. Gott möchte mit dir reden. Jeden Tag aufzutanken. Du tankst deinen Wagen doch sehr oft, oder? Sonst würde es nicht fahren. Ganz ehrlich, tank deinen Wagen und sprich kurz ein Gebet. Jesus, ich tanke gerade meinen Wagen, aber ich muss so gern auch von dir aufgetankt werden. Ich brauche dein Wort heute. Amen. So, dein Wagen ist noch gar nicht getankt. Du hast aber schon ein Gebet nach oben geschickt, um mit Jesus etwas zu vereinbaren und Jesus zu bitten. Probier Folgendes aus, es dauert nur 5 Minuten. Bevor du Zähne putzen gehst, geh, schau dir ein Wort, ein Vers und putz deine Zähne. Die elektrische Zahnbürste, das ist das Tolle, putzt 2 Minuten und dann geht sie aus. In 2 Minuten kannst du ein Gebet sprechen. Jesus, dieses Wort, was du gerade gesagt hast, sprich durch dieses Wort zu mir. Heute, jetzt, sag mir, was da wichtig ist. Amen. Jesus hat das Wort Gottes, also die Bibel, inspiriert. Das ist von ihm eingegeben. Also möchte Gott auch durch dieses Wort zu dir reden, in dein Herz reinkommen. Stell dir vor, Jesus sitzt wirklich vor dir morgens, wenn du allein mal Kaffee trinkst, und er sieht dich wirklich an und sagt genau diesen Vers zu dir. Es ist wirklich ein Gespräch, du und er, nur ihr beide. Und dann geht es darum, es umzusetzen. im Alltag. In der Bibel wird gesagt, wenn du es hörst, es aber nicht tust, was ist das dann? Dann ist der Glaube tot. Und jetzt muss man wissen, dass der Teufel deine Beziehung mit Gott gar nicht möchte. Aber er hat dich noch relativ in Ruhe gelassen. Bis jetzt. Aber jetzt, wo du das Wort gerne erleben möchtest, gerne Jesus erleben möchtest, das Wort hören möchtest, jetzt wird er alles einsetzen, damit du überhaupt das nicht wahrnimmst, dass du gar nicht dran denkst, dass du nicht das auslebst. Er wird dich beschäftigen bis zum geht nicht mehr, damit du dieses Wort im Alltag gar nicht erlebst. Er möchte alles dafür tun. Man könnte das so ausdrücken, der Teufel hat eine Challenge, würden meine Kinder sagen, so dieses Wort, also eine Herausforderung des Tages. Ja, und seine Challenge lautet, unseren Alltag so zu drehen, so zu beschäftigen, dass du einfach aufgibst, ganz einfach. Dass du einfach den Alltag liebst, so wie er kommt. Dass du nichts dafür machst, dass du nichts steuerst, dass du nicht sagst, jetzt nehme ich mir Zeit. Er wird alles geben, dass du einfach aufgibst. Und ich habe im Kopf, wenn ich daran denke, habe ich immer dieses Bild. Wir waren bei diesem Mud Masters und da gab es verschiedene Aufgaben. Und wo du jetzt so 2-3 Kilometer gelaufen bist, verschiedene Parcours schon hinter dir hattest, kein mehr Kraft in den Händen und Füßen hattest, dann kam das hier. Du musst nach oben rennen und hochklettern. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie viel hochliefen und einfach runterrutschten und nicht mehr kommen. Und nicht mehr geschafft haben und haben gesagt, ich kann nicht mehr, ich habe keine Kraft mehr, ich will nicht mehr. Und manche sind zurückgegangen, weggegangen, manche sind drumherum, weil die gesagt haben, ich will nicht mehr. Ein Hindernis im Leben. Und jetzt geht es darum, es zu bewältigen oder nicht. Die erste Versuchung des Teufels in dem Garten Eden war, zu diesem Wort kommen wir gleich, im Garten Eden war, da fing der Alltag des Menschen ja an und im Garten Eden wollte der Teufel schon den Tag des Menschen so drehen, ihn so beschäftigen, dass er einfach seinen Gedanken nachgeht und nicht den Gedanken Gottes. Der Teufel sagt, hat Gott wirklich gesagt? Nein, der hat das doch nicht gesagt. Jetzt denk mal selber nach, hat Gott wirklich etwas darüber gesagt, dass du das nicht machen sollst? Das ist übrigens, das ist wirklich die erste und sehr effektive Versuchung. Hat Gott wirklich gesagt? Das ist immer noch die effektivste, wie gesagt, Versuchung eines Gläubigen, um an das frische Wort dranzukommen. Die Bibel kann man doch nicht so ernst nehmen heute, oder? Die Zeitung hat es gesagt. Die Wissenschaft hat es gesagt. Der Professor Dr. Müller hat es gesagt. Aber doch nicht die Bibel. Die Bibel ist ja schon uralt. Die Wissenschaft, die ist jetzt ganz neu. Sie sagt jetzt, wenn du das Wort Gottes mal in die Hand nimmst, dann tu mal wirklich so, als ob das, einmal wenigstens, tu mal so, als ob das das Wort Gottes wirklich wäre. Einfach mal sag, Jesus, ich glaube wirklich, dass du das mir sagst. Nicht die Wissenschaft, irgendwas sagt mir heute, wie der Tag sein soll, sondern Jesus, heute möchte ich mal so tun, als ob das wirklich dein Wort ist. Und du wirst sehen, wie sich dein Alltag wirklich ändern wird, wenn du das tust. Über den Teufel wird das hier gesagt. Wenn er lügt, redet er so, wie er seinem ureigensten Wesen entspricht. Denn er ist ein Lügner, ja, er ist der Vater der Lüge. Welche Lüge möchte er uns in den Alltag so einreden? Die erste Lüge ist, wenn du die Bibel aufmachst, dann sagt der Teufel zu dir, es geht um Wissen. Es geht darum, einfach mehr zu wissen von der Bibel. Viele denken, darum geht es. Es geht darum, was Neues zu wissen. Manche gehen so in den Gottesdienst übrigens. Die sagen, naja, heute war nichts Neues da, also war es nicht spannend wahrscheinlich. So nach dem Motto, die Bibel zweimal lesen, wofür? Ich habe das Buch schon durch, ich weiß, wie es ausgeht. Ich habe das Buch durchgelesen. Die Bibelstelle kenne ich doch schon. Habe schon viel davon gehört, ausgeschaltet. Und wir wissen, und wir sind so geschaffen, wenn der Mensch etwas Neues erfährt, dann hat er so, dann entsteht bei ihm so ein Adrenalin. Also er findet das schön, etwas Neues zu erfahren, Geheimnisse zu lösen, Antworten zu bekommen auf manche Fragen. Es tut gut innen drin. Aber das Problem ist, dass wir diesen Adrenalinschub oft verwechseln mit dem Wachstum im Glauben. Wir denken, keine Adrenalinschub, ja, dann wachse ich wahrscheinlich auch nicht, brauche ich nicht. Das ist nichts Neues, was ich jetzt sage. Aber davon, dass du etwas weißt, ändert sich dein Leben gar nicht. Nur wenn du das, was du weißt, deine Erkenntnis, auch umsetzt, nur dann ändert sich etwas. Nicht, wenn du es nur weißt. Unsere Beziehung wächst nicht durch Wissenspegel, sondern durch Gehorsamspegel. Jemand sagte, es gibt Menschen, die wissen alles, aber ihr Leben stinkt zum Himmel. Und es gibt Menschen, die wissen wenig, aber haben ein sehr heiliges Leben. Die zweite Lüge ist, wie kannst du im Glauben wachsen oder etwas ausleben, wenn du nicht hundertprozentig hier alles verstehst? Du musst nicht alles wissen in der Bibel. Du musst nur eins wissen, dass das das Wort Gottes ist und dass Gott, Jesus Christus, das Brot des Lebens ist. Stelle Jesus die Frage, Jesus, zeig mir heute, wie das ist. Du hast eine Gemeinde, du kannst da fragen, du hast Freunde, du kannst dort viele Glaubensdinge klären. Du hast einen Bibelstundenleiter, mehrere hier, du hast eine Gemeindeleitung. Wann bist du zum letzten Mal zu der Gemeindeleitung gegangen und hast gesagt, hey, gestern habe ich was gelesen, verstehe ich nicht, erklärt mir das doch mal. Eine der wichtigsten und vielen Aufgaben der Gemeindeleitung ist die geistliche Leitung. Also das heißt, auch manche Dinge zu beantworten. Nutzt du das? Und das ist das Schöne, dass Gott sich niemals widerspricht. Er spricht durch eine Bibelstelle manchmal zwei, drei Sachen an. Nach der Predigt kommen ab und zu Menschen und sagen, oh, das fand ich gut, das hat mich angesprochen. Und dann sprechen die über eine Sache, über einen Vers, aber verschiedene Sachen, die sie angesprochen haben. Gott hat oft oder legt oft in einen Vers mehrere Gedanken, ohne dass er die Wahrheit verdreht. Nein, sondern mehrere Gedanken. Warum ist das so? Weil der Geist Gottes in unser Herz, in unsere Situation mit seinem Wort kommt und uns anspricht. Mit seiner Wahrheit kommt. Der Geist Gottes beleuchtet das Wort aus verschiedenen Perspektiven und er spricht in dein Leben rein. Denn es geht erstmal darum, was hier steht und dann darum, wie es in dein Leben redet und auswirkt. Aber wenn wir etwas nicht verstehen, dann denken wir oft, ja, wie kann ich hier weiterleben mit Gott, wenn ich das nicht verstehe? Dann ist das doch alles nicht richtig, was ich hier lese. Das kann eine Bibelstelle sein, das kann aber eine Lebenssituation sein, dass du sagst, Jesus, wieso ist das passiert? Wieso ist die und die Person gestorben? Wieso hast du das zugelassen? Ich verstehe das nicht. Wieso bist du so? Wieso ist alles jetzt gerade so? Jesus, was ist denn richtig? Evolution oder Schöpfung? Ich verstehe das mit dem Kopf nicht. Ich will das verstehen, bevor ich weitergehe im Glaubensleben. Und wenn ich das nicht verstehe, habe ich Zweifel. Ich glaube, das ist nicht richtig alles. Es gibt oft Dinge, wo wir uns ehrlich fragen, wie kann das sein? Und wir möchten gerne, dass die Bibel das erklärt. Manche haben Angst, tiefer nachzugraben. Kennst du dieses Gefühl? Wenn ich tiefer nachgrabe, kann sein, dass die Bibel das nicht anspricht. Oder dass da irgendwie ganz Sachen kommen, wo ich selber Zweifel bekomme. Du darfst mit allen Fragen zu der Bibel und darfst gerne wissen, sie hält stand. Gott wacht über sein Wort und hat Antwort auf dein Leben. Aber der Teufel wird dir immer wieder Steine vor die Füße werfen, um dich zu stoppen. Es gibt viele Christen, die mit den Lebensfragen zu Gott kamen, keine Antwort bekamen in der Situation und aufgegeben haben. Ich habe schon öfters über eine Person gepredigt, über Chuck Templeton, der 1945 ein überragender Evangelist war. Neben ihm war noch Billy Graham, aber Billy Graham war nicht so charismatisch, nicht so redegewandt und nicht so intelligent wie Chuck Templeton. Er war der aufgehende Stern der Evangelisten. Aber 12 Jahre später bekam Chuck Zweifel und sagte, ich kann damit nicht leben. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehe. Ich habe so viel Zweifel in meinem Kopf und hat aufgegeben als Christ, hat alles sein gelassen. Und Billy Graham hat am Ende gesagt oder zwischendurch gesagt, ich verstehe nicht oft, was Gott hier sagt, aber ich glaube Gott und ich vertraue ihm. Und bis zu Ende seines Lebens blieb Billy Graham ein Christ und ein Kind Gottes. In einer Beziehung mit Gott ist er geblieben. Nicht, weil er so ein kindliches Glauben hatte, das auch natürlich, aber weil Billy Graham immer gesagt hat, Gott wird zur rechten Zeit mir die Antwort darauf geben. Wie gehst du jetzt mit diesen Fragen, wenn du sagst, ich verstehe das nicht, aber das nagt an mir? Ich weiß nicht, ob ihr puzzelt zu Hause. Das ist ein Beispiel, den jemand gebracht hat, das finde ich sehr, sehr gut. Wenn du puzzelst. Also ich puzzle sehr, sehr selten, aber ab und zu mit den Kindern vielleicht. Und manchmal hatten wir schon so ein Puzzle zu Hause, wo, keine Ahnung, so 1000 Stück waren. Ah, das ist oft echt hart. Du nimmst dir das Puzzlechen und denkst, wo gehörst du hin? Wo ist das? Sie ist blau. Und der ganze Himmel ist blau. Wo kommt das hin? Und jetzt, was machst du? Du weißt nicht, wohin damit. Jetzt kannst du das wegschmeißen und sagen, ich will das Puzzle gar nicht sammeln. Oder du legst es zur Seite und sagst, ich komme schon zu dir. Und nach einer Zeit, ein Wunder, denke ich mir, ah, da gehört es hin. Passt, perfekt. Und so ähnlich ist das mit den Fragen zu Gott. Legst sie zur Seite und arbeite erstmal an den Dingen, die du schon weißt. Ganz einfach, wie bei einem Puzzle. Wenn du nicht weißt, wozu, warum, nimm das einfach zur Seite und sag, Gott wird mir zur rechten Zeit eine Antwort schon geben. Ich möchte daran glauben, dass das Wort Gottes ist, auch wenn ich das manchmal nicht verstehe. Und wenn du so handelst, wird dein Leben sich radikal ändern in vielen Fragen. Irgendwann kommt die Zeit, wo Gott dir alle Fragen beantworten wird. Viele Fragen fand ich nachhinein zum Beispiel gar nicht wichtig. In meinem Leben, wo ich dachte, naja, damals hatte ich diese Frage, aber ich merke, die ist nicht so entscheidend. Wichtiger ist, dass ich am Ende des Tages Gott begegne, seiner Liebe begegne, seiner Annahme begegne und mich verändern lasse und immer noch sage, ich bin sein Kind. Nimm dir am Tag ein paar Minuten. Es kann beim Zähneputzen sein. Lese davor ein Vers, bete. Jesus spricht zu mir, gib mir heute ein frisches Wort. Und solange du, wie gesagt, Zähne putzt oder was machst, bete einfach. Oder bevor du kurz ins Bett gehst, wenn du das Licht ausschaltest und schlafen gehst oder alle schlafen, dann sprich zu Jesus. Jesus, ich brauche morgen wirklich dein Wort. Ich brauche morgen deine Wahrheit. Am Ende des Tages geht es darum, dass Jesus und du, dass ihr wirklich einander begegnet. Das Wort Gottes in deinem Leben da ist und dich ernährt. Weil Jesus ist das Wort Gottes. Und sobald du die Bibel aufmachst, möchte er zu dir reden. Sobald du sie aufmachst, spricht er zu dir. Jesus sagt, wer anklopft, und das ist ein Anklopfen. Damit hast du angeklopft. Jetzt möchte er reden. Jetzt möchte er zu dir. Er möchte Verbindung aufnehmen. Und damit hast du Verbindung aufgenommen. Du hast es aufgemacht. So ist Jesus. Er ist das Brot des Lebens und er möchte mit dir Verbindung, er möchte mit dir Gemeinschaft haben. Und er möchte nicht nur als jemand in deinem Leben sein, sondern als Gott, als Retter und einer, der nicht nur deine Probleme löst, sondern deinen Hunger stillt. Und ich lade dich heute dazu ein, gleich, wenn wir zusammen beten, dass du diese Verbindung aufnimmst, dass du Jesus im Gebet ganz nahe kommst, dass du zu ihm redest, dass du zu ihm kommst. Und dir Zeit nimmst unter der Woche, um dich aufzutanken. Und am Ende des Tages, du und Jesus, dass ihr zu zweit zusammen seid. Amen.